Der Schir heißt Die jüdische Familie, ohne die Frau geht gar nichts. Gemäß den Bemerkungen und Querverbindungen zu Eishes Chayil von diesem Schir muss der Schir, der Originalschir von Rab Moshe, etwa zu Beginn der 80er Jahre, also vor knapp 40 Jahren, stattgefunden haben. Gemäß meinen Notizen haben wir am 1. Oktober 82 den letzten Schir zu Eishes Chayil gehabt, auf den Rab Moshe hier in diesem Schir Bezug nimmt, also muss es circa damals gewesen sein. Der Originaltitel von diesem Schir war Die Aufgaben der Frau. Da ich mich nicht berechtigt fühle, über diesen Titel zu sprechen und es in dieser Drosche nicht unbedingt nur um die Pflichten der Frau ging, habe ich mir erlaubt, ihn selbstverständlich nach Beratung mit meiner Frau etwas abzuändern. Der Inhalt ist jedoch immer noch derselbe. In der NZZ vor zwei Wochen erschien kürzlich ein Artikel mit dem wunderbaren Titel Die Familie ist der Erfolgsgarant. Ich meinte, dass die Goyim unser Geheimnis entdeckt haben, aber der Inhalt war über etwas ganz anderes. Der Titel könnte von uns stammen. Hat nicht zum Text gepasst, aber der Titel ist gut. Rab Moshe hatte damals seine Drosche kurz vor Rosh Hashanah gehalten. Er gab als Begründung für das Thema an, dass es unmöglich ist, einen Cheshbon HaNefesh oder gar Vidui vorzunehmen, wenn man nicht weiß, was man hätte tun sollen. Das Soll muss bekannt sein, sonst kann man das Ist nicht beurteilen. Erst wenn er weiß, was seine KPIs sind, die Key Performance Indicators, kann er sich messen oder gemessen werden. Wir stehen jetzt zwar nicht vor Rosh Hashanah, wir stehen vor Shavuos mit Kabbalas HaTorah, aber interessant ist, dass in allen Foren auf die Parallelität zwischen Rosh Hashanah und Shavuos hingewiesen wird. Zwei Wochen vor Rosh Hashanah leinen wir üblicherweise Kisovoi mit der Teuchoche und zwei Wochen vor Shavuos leinen wir ebenfalls üblicherweise Bechukoisei mit der Teuchoche von Sefer Vayikro. Und das nicht umsonst, denn man sollte Tshuva tun, bevor man fähig ist, zu Kabbalas HaTorah zu gehen und die Teure anzunehmen. Wie wir ja wissen, ist der Galgal HaShonah, der Lauf des Jahres, und unsere Yomim Tovim sind immer ein Hinweis auf das, was jetzt eine besondere Skule ist. Jetzt ist die Skule, dass wir Kabbalas HaTorah machen können, dass wir dieses Nasa Venishma wiederholen können und auf diese Art und Weise eine Runde weiterkommen. Also Tshuva und Kabbalas HaTorah ist auch jetzt angesagt. Rab Moshe hat schon damals betont, dass der Titel nicht präzise ist. Die Aufgaben der Frau sind nicht wesentlich anders als die Aufgaben des Mannes. Es sind zwei Schutfim und ohne die Frau geht gar nichts. Und genau deshalb habe ich den Titel so abgeändert. Hier steht weniger die Pflicht im Vordergrund, deshalb auch der Titel, die Pflicht, die Aufgaben der Frau, sondern eigentlich der Chizuk, den ich der jüdischen Frau und der Familie gerne geben möchte, der auch aus dieser Drosche hervorkommt. Im Fall von einem Schutfes gibt es in der Regel eine übergeordnete Aufgabe. Und diese übergeordnete Aufgabe führt nachher dazu, dass die Schutfim eine Aufgabenteilung vornehmen. Der eine ist vielleicht geeignet für den Einkauf, der andere ist vielleicht geeignet für den Verkauf. Und wie es in der Familie häufig ist, der eine ist vielleicht geeignet, das Geld zu bringen und der andere vielleicht geeignet, das Geld eher auszugeben. Das ist eine Aufgabenteilung, eine fast klassische Aufgabenteilung in einem Schutfes und genauso bei der Familie. Sie ist eine geschlossene Einheit. Die Menschen, denen die Familie quasi gehört, das sind die Eltern. Sie müssen sich einteilen. Es ist ihre Aufgabe, die Familie zu bauen, zu entwickeln, zu entfalten. Und genau das ist das höhere Ziel und darüber möchten wir gerne heute sprechen. Man muss sich ein bisschen über die Aufgaben klar werden. Wir wollen hier nicht in die Details gehen. Ramosch hat damals noch geklärt, ob er über einzelne Mitzvah sprechen soll, ist aber auch dazu gekommen, dass er eigentlich sehr generell bleiben möchte. Was sind die Aufgaben, die der Ribbono Shel Olam auf den Klal Yisrael gelegt hat? Was sind die Aufgaben, die ich habe als jüdischer Mensch? Und letztlich, und das ist die erste Frage, was ist der Unterschied zwischen einem Jid und einem Nicht-Jid in seiner Haschkoffe, in seiner grundsätzlichen Weltanschauung? Und Ramosch hat damals beschlossen, mit dem letzten Punkt zu beginnen. Es gibt selbstverständlich sehr viele Detailunterschiede. Der Goy hat keine Tajag-Mitzvahs, wir haben Tajag-Mitzvahs, von denen wir leider nicht mehr alle erfüllen können im Moment. Aber das führt zu sehr vielen Unterschieden im einzelnen Gehabe und in der Führung. Hier möchte ich gerne auf die Grundprinzipien zu sprechen kommen. Und die Frage lautet dann, auf welchen Grundprinzipien beruht die Detailarbeit vom Mann wie von der Frau? Und wie unterscheidet sich im Grundprinzip der Weltblick, die Haschkoffe, von einem Jid, von der Haschkoffe, vom Weltblick des Gois, des Nicht-Jiden? Daraus können wir dann ableiten, was wir brauchen. Wir können es kurz vorwegnehmen. Grundsätzlich ist die goyische Welt auf den Moment ausgerichtet. Sie bewertet jede Handlung und eigentlich das ganze Leben vom jetzigen Moment aus gesehen. Die Gegenwart zählt. Neuerdings kommt man ein bisschen mit der Zukunftsangst in Berührung, auch bei den Goyim, aber wie weit das wirklich ernst ist, das ist dann eine andere Frage. Grundsätzlich zählt der Moment. Für den Jid ist der Moment nicht die primäre Beurteilungsgrundlage. In gewisser Hinsicht ist er nicht einmal wichtig. Es zählt nur die Zukunft. Und damit ist eigentlich der ganze Unterschied im Zugang zum Leben zwischen Jiden und Goyim in der ganzen Welt und in der ganzen Weltgeschichte bereits zusammengefasst. Der Goy lebt mit dem Moment und der Jid mit seiner Zukunft. Das ist ein Prinzip, welches eigentlich zurückgeht bereits auf Maase Bereishis und in vielen Psukim in der Teure und in Tanach, in Chazal zum Ausdruck kommt. Nehmen wir ein paar Beispiele. Im Posuk steht, als Rivka schwanger war mit Jakob und Esav, war Yisroitze zu Abonim Bekirbo. Die Söhne stritten in ihrem Innern. Worum haben sie gestritten? Sagen uns Chazal, es war der Kampf um Olam Hazeh und Olam Habo. Selbstverständlich steht die Frage offen. Eigentlich war man sich ja einig. Der Esav wollte Olam Hazeh und der Jakob wollte Olam Habo. Die Frage ist, wie viel jeder von der anderen Welt überhaupt noch bekommen kann. Denn damit Jakob existiert, braucht er auch Olam Hazeh. Und vielleicht war das der Streit. Auf jeden Fall war es ein Streit, in dem es keine Kompromisse gab. Es war ein Entweder-Oder. Entweder Olam Hazeh oder Olam Habo. Jakob wollte das Olam Habo. Und jetzt, was ist da passiert? Ich glaube, man irrt sich, wenn man meint, dass das Glück von einem Jid nur ausschließlich im Olam Habo ist. Es stimmt auf jeden Fall, dass der Klal Yisrael primär ganz auf die Zukunft ausgerichtet ist. Es stimmt auch, dass der Ribbono Shel Olam von einem Jid Messias Nefesh verlangt. Er verlangt von ihm, sich einzusetzen und zu kämpfen, sogar wenn es manchmal schwer fällt. Der Zweck von Teure aber ist, nicht auf dieser Welt zu leiden. Es ist nicht unser Zweck, zu leiden. Das will die Teure nicht. Und nur auf der kommenden Welt zu haben. Nein, der Zweck von Teure ist, den Menschen auch auf dieser Welt ganz glücklich zu machen. Die zentrale Frage bleibt, was bringt den Menschen zu dem wirklichen Glück, und zwar auf dieser wie auf der kommenden Welt. Jakob Avinu hatte also von allem Anfang an den Blick auf Olam Habo. Dieser Zukunftsblick des Klal Yisrael zeigt sich besonders schön in den Tfilis von Rosh Hashanah und Yom Kippur. Rosh Hashanah und Yom Kippur sind die Tage, wo bei uns klar ist, dass alles bestimmt wird, jedes Detail für das ganze nächste Jahr. Also was wäre dann natürlich? Wir schreien Gewalt, Bonne, Chaya, Umesäune, Rebellenschleugen, hilf uns mit den Kindern, hilf uns mit der Panosse, hilf uns mit unserem Leben, mit der Gesundheit und all die persönlichen Dinge. Der MS ist, wir finden diese Dinge schon in der Tfille, aber nur ganz versteckt in einzelnen Sätzen und wie sich Rav Moshe ausgedrückt hat, diese einzelnen Bitten gehen quasi unter in der Masse der Tfilles von Rosh Hashanah und Kippur, die eben nicht von diesen Dingen sprechen. Wovon spricht man? Man spricht von Meloich al kolo oilom kuloi bichvoidecho. Wir haben eine Idee im Kopf. Wir möchten gerne, dass alle Völker den Ribbono shel Olam anerkennen und glauben und so leben, wie es der Ribbono shel Olam will. Das ist das Thema von vielen. Also was ist das Thema? Es ist die Zukunft. Es ist nicht die Gegenwart. Die Gegenwart brauchen wir auch, dafür daumen wir. Aber im Grunde genommen, primär ist es die Zukunft. Schauen wir einen weiteren Mama Chazal an. Sein meuriger Mama Chazal. Es war einmal ein Fürst, der kam, wie Rav Moshe sagte, zu Rav Gamliel. Ich konnte aber Rav Gamliel in dem Mekoris nicht finden. Ich fand einen Mekor, dort steht Rav Meir. Aber einerlei, wie immer dem auch sei, es war ein Tanne, der angesprochen wurde durch diesen Hegmoin. Und dieser Hegmoin sagt dem Tanne, heute, wer hat die Macht? Wir, die Goyim, wir haben die Macht. Die Welt gehört uns. Wer wird nach uns sein? So fragt er ihn, was kommt nachher? Schon das, Bemerkung in Klammern, hat mich sehr beeindruckt. Er hat realisiert, es gibt ein Nachher, sie haben es nicht für alle Zeiten. Und er fragt den Tanne, was kommt nachher? Mi teufels hamalchus acharenu. Wer chappt, wer greift das Malchus nach uns? Steht, hat Rav Gamliel, wie er mir schon gesagt hat, ein glattes Papier herausgenommen, Nayer Cholok, ein neues glattes Papier und eine Feder und hat darauf geschrieben, Vejodoi Euchezes Ba'akev Esof. Den Posuk, der eigentlich steht bei der Geburt von Esof und Jakob. Esof kam zuerst heraus, Vejodoi Euchezes Ba'akev Esof und Jakobs Hand hielt die Verse von Esof. Soweit hat er ihm als Antwort unkommentiert gegeben und es ist klar, was damit gemeint ist. Gleich zur Geburtsstunde vom Klal Yisrael war absolut klar, nur die Zukunft zählt. Wir haben lange Zeit. Erst wenn Esav ganz fertig ist und seine Welt durchgelebt hat und alles tun konnte, was er tun wollte, dann kommt die Welt von Jakob. Und jetzt, wie sieht diese Welt von Jakob aus? Bringt der Akedas Yitzchak, Rav Moshe hat das damals nicht erwähnt, was heißt dieses Nayor Cholok, dieses glatte Papier, warum eine Kulmes? Wir wissen, ein Xav, der geschrieben ist auf einem neuen Papier, der hält. Auf einem Nayor Mochuk, der hält nicht. Das wissen wir, das ist eine Mischne in Oves. Er wollte ihm zeigen, wir kommen dann dran, du meinst, wir sind verbraucht. Du siehst den Klal Yisrael so, wie er jetzt aussieht. Du musst wissen, es ist ein neues Papier. Es ist eine neue Welt. Und wir schreiben darauf mit einem Kulmes, so dass die Tinte, die Schrift, die hält für alle Ewigkeiten. Das geht nicht weg. Das wollte er ihm zeigen. Und er sagte, die Antwort war, Omru, Re'u Dvorim Yeshonim mit Pisoken Chodosh. Und wie der Akedas Yitzchok lernt, schaut ganz alte Dinge von einem neuen Soken. Es war ein Soken, versteht sich. Und dieser Soken sagte offensichtlich alte Dinge, es war schon bestimmt von Mars im Reichis, das muss so laufen. Zuerst lebt der Ace auf seine Welt durch und wenn er fertig ist mit seinem Theater, Jodel, Jesus, Bar, Cave, Ace of, dann kommt unsere Zeit. Und wie Chazal ausführen, Jodel, Jesus, er hält sich fest, es gibt dort nichts dazwischen. Wenn er fertig ist, in genau dem Moment und nicht später, nicht nach einer Pause, dann kommt die Zeit von Malchus Melech HaMoshiach von unserer Zeit, auf die wir so sehnlichst warten. Also auch da, wir leben mit der Zukunft. Und ein weiteres, viertes Beispiel zu diesem eigentlich Tatbestand, als Esau mit Jakob zusammentraf, nach der Zeit bei Lovon, nach der Zeit in Shemvo-Evo, nach einer langen Zeit, die beiden Brüder sehen sich, kommt der Esau am Schluss zu Jakob und sagt ihm, weißt du was? Ochi, mein lieber Bruder, nahalech schneinu b'olam hazeh ka'achas, lass uns beide zusammen auf dieser Welt gehen, in Eintracht und Friede. Omalo Jakob hat ihm Jakob gesagt, nein, das funktioniert nicht. Jawohl no adoini lifnei avdoi. Geh du zuerst, ich lass dir den Vortritt, ich lass dir die ganze Welt. Und wie in anderen Chazal Mekoires steht, hat ihn Esau gefragt, hast du denn keine Angst vor meinen Fürsten, vor meinen Königen, vor meinen Polizisten, hast du keine Angst? Und Jakob hat ihm gesagt, vani es nalol iti, ich gehe langsam. Und in einem Mekor wird iti gleichgesetzt mit Geld. Ich werde mich irgendwie durchbringen, bis Moschiach kommt. Leb du deine Welt ab, ich komme erst nach dir. Vani es nalol iti. Der Klal Israel ist auf die Zukunft ausgerichtet. Und die Chazal fragen, Adasher ovo el adoini seiro, ich gehe ganz langsam, bis dann die Zeit kommt, wo ich auf den Har Seir, also deine Wohnstätte, komme. Und Chazal fragen, wir haben nirgends im Novi gefunden, dass Jakob auf den Har Seir geht. Wann ist denn das? Und Chazal sagen, ja, woher das ist zur Zeit, woher weiß Jakob Eishu, weiß Yosef Lehovo, das ist zu der Zeit, wo das Ende von Malchus Esau da ist, und dann, wo Olum Oishim, wo Arzien Lishpoit des Har Esau, wo Heusel Hashem am Lucho. Das ist genau die Zeit von wo Heu Hashem Lemelech al Kolo Oretz, wo Heu Mahui Hashem Echot Ushmo Echot, das ist dann, wenn es klar wird, was die Regierung von HaKadosh Baruch Hu ist. Meurige Sache, wir sind auf die Zukunft ausgerichtet und wissen, dass wir auch in der Gegenwart genießen können und dürfen. Der Goy ist auf das ausgerichtet, was heute passiert. Er ist darauf ausgerichtet, von der Welt zu nehmen. Er will Hanoa haben von dieser Welt. Und das ist eigentlich sein ganzer Zweck. Bei uns wird der Moment bewertet mit dem Moment und mit allen Konsequenzen, die daraus in der Zukunft resultieren. Wir kennen den Moment, wir bewerten den Moment, aber er hat immer untergeordnete, sekundäre Bedeutung. Was heißt das? Nehmen wir ein Beispiel. Wir haben beim Essen Genuss. Wir dürfen das Essen genießen. Wir sagen sogar im Birkas Hamosa, im Bechein, Bechesed, im Rachamim, du hast uns das Essen gegeben auf eine Art und Weise, dass es schmeckt, wo auch Halto, Vesuvoto, Uverachto. Auch ein Gourmet bei Jiden wird müde sein, dass der Iker ist nicht der Genuss. Der Iker ist, man braucht das Essen zum Leben, um die Aufgaben zu erfüllen, die uns HaKadosh Baruch Hu gegeben hat. Wenn man nicht isst, Rachmona Litzlan, dann stirbt man. Also, wir müssen essen. Und HaKadosh Baruch Hu ist ein Guter, er gibt uns den Keuch, er gibt uns die Möglichkeit, dass wir es auch noch genießen. Wie wäre es? HaKadosh Baruch Hu hätte eine Welt schaffen können, in der das Essen kein Genuss ist, in der alles schmeckt wie Stroh. Hätte man nicht gegessen, sicher hätte man gegessen. Wir sehen, Rachmona Litzlan, wenn jemand krank ist und intravenös ernährt wird, dann wird er trotzdem ernährt, obwohl er keinerlei Hanoa hat vom Essen. Das gibt es leider, solche Fälle. Und die Leute leben und man lässt sich ernähren. Wir sehen auch beispielsweise bei der Schlange, sagen uns Chasal, sie ist Staub. Was heißt, sie ist Staub, sagen uns Chasal? Alle Maacholim, Törmim lehem tam offer, schmecken ihr wie offer. Ja, ist sie wegen dem nicht? Natürlich ist sie. Sie will ja leben, so wie jedes andere Geschöpf von HaKadosh Baruch Hu. No, was denn? HaKadosh Baruch Hu ist ein Gitter. Und was macht er? Er gibt uns die Möglichkeit, dass wenn wir unsere Pflichten erfüllen, dürfen wir es daneben auch noch genießen. Wir dürfen davon Freude haben, eine Hanoa haben. Wir machen ja darauf auch eine Broche. Und die Broches, die heißen Birchas Hanehenin. Das sind die Broches, die man macht auf eine Hanoa. Wir dürfen das, wir sollen das. HaKadosh Baruch Hu hat die Welt so eingerichtet. Wir dürfen uns aber niemals darüber hinwegtäuschen, was der Iker ist. Der Iker ist, ich brauche Keuch zum Leben, um die Aufgaben zu erfüllen, die mir HaKadosh Baruch Hu gegeben hat. Einen anderen Iker gibt es nicht. Zur Zeit der Römer gab es diese Bewegung, dass man aß nur für den Genuss. Und sie haben Wege gefunden, das Essen auszugeben, um wieder genießen zu können. Sie wollten nur essen um des Essens willen, damit sie genießen können. Das ist das Maximum, der Spitz von der goyischen Haschkoffe des Genuss des Momentes. Wir halten nicht davon. Es versteht sich, das ist falsch. Wir essen als Iker, um den Rotznabeure erfüllen zu können. Und genau das, was beim Essen gilt, gilt eigentlich bei allen Mitzwes. Der Zweck von den Mitzwes ist in der Zukunft. Ultimate Schar, von dem haben wir keine Ahnung. Der Tachlis, an den glauben wir. Wir kennen ihn aber nicht. Aber der Emes ist nicht nur in der Zukunft. Von der kommenden Welt haben wir Hanoa von den Mitzwes. Wir können die Mitzwes auch heute schon gebrauchen. Jede Mitzwe hat verschiedene Zwecke. Es gibt Mitzwe Gereres Mitzwe. Das ist das, was die Mitzwe verursacht als eine weitere Folge. Dann haben wir die Funktion der Mitzwe und wir haben den Schal der Mitzwe. Den Schal der Mitzwe, den kennen wir nicht. Aber die Funktion der Mitzwe, die kennen wir auch nur sehr wenig, aber die ist auf dieser Welt. Es gibt Mitzwes, wie der Rosh Chaimakodesh ausführt, die verursachen Chen. Diese Mitzwe macht Chen. Wenn ich Chesed mache, dann verursacht das Chen. Und jede Mitzwe hat eine Funktion. Was heißt eine Funktion? Wenn die Mutter dem Kind sagt, nimm einen Regenschirm, es regnet, damit du nicht nass wirst. Und das Kind folgt, ja, das kommt vor, das Kind folgt und nimmt einen Regenschirm und wird nicht nass. Dann ist das Nicht-Nass-Werden nicht ein Lohn fürs Folgen, sondern es ist eine Funktion des Regenschirms. Ganz einfach. Und so hat jede Mitzwe hat ihre Funktion in dieser Welt, nebst allen anderen guten Folgen von einer Mitzwe. Also, fassen wir zusammen. Der Klal Israel ist auf die Zukunft ausgerichtet, schätzt aber durchaus auch die Gegenwart. Der Moment wird bei uns nach dem Gehalt für die Zukunft bewertet. Kommen wir nun zum eigentlichen Thema. Mann, Frau, Familie. Wir können es vorwegnehmen. Mann und Frau haben ein gemeinsames Ziel, die gemeinsame Erfüllung des Rotznabeure und in diesem Sinn der Aufbau eines jüdischen Hauses, einer jüdischen Familie, und die anfallende Arbeit wird aufgeteilt. Wenn wir in der Teure schauen, in Chasal und auch in Eishes Chayil, überall, wo die Funktion der Familie beschrieben wird, dann können wir sehen, dass die Hauptaufgabe des Mannes ist eigentlich außerhalb des Hauses. Ist er Geschäftsmann, dann ist er unterwegs. Sitzt er und lernt, dann ist er im Besmedrisch. Er ist auf jeden Fall außerhalb vom Haus. Und wenn wir die Analogie zu einer Regierung ziehen, dann ist der Mann der Außenminister. Er ist ein Minister, aber der Außenminister. Die ganze Interaktion mit der Außenwelt obliegt eben dem Außenminister. Die Aufgabe der Frau ist das Haus. Sie umfasst das Familienleben und der Aufbau der eigenen Stube. Sie ist der Innenminister, auch ein Ministeriat, der Innenminister. Die Aufgaben für beide sind extrem viel und extrem vielfältig. Aber im Grundprinzip teilen sie sich diese Aufgaben. Er arbeitet vorwiegend draußen und sie vorwiegend drin. Sagt Rav Moshe dazu, die moderne Frau ist damit nicht zufrieden, dass ihre Arbeit nur auf Haus und Haushalt begrenzt sein soll. Nur auf die Familie und nur auf die Kinder. Es wird immer relativ negativ konnotiert, diese Art der Arbeit. Sie wäre gerne auch in der Welt herumgekommen und möchte auch gerne Kontakt mit der Außenwelt haben, sagt Ramoschen mit Nachdruck. Dieser Wunsch für sich ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn dadurch nicht die Familie vernachlässigt würde. Ramoschen fährt fort. Wenn ein Mensch sich wirklich vertieft in die Sache und darüber nachdenkt, und das sagt er mit Empathie, wie viel Zorres und Schwierigkeiten man hat, nur weil man zu viel Kontakt mit der Außenwelt hat, vor allem dort, wo man ihn eigentlich nicht gebraucht hätte. Und wie viel Glück hätte man haben können, wenn man konzentriert wäre, im Sinne der Teure auf sich und die eigene Familie. Wie hätte unser eigenes Leben doch ganz anders ausgesehen und wie viel mehr Glück hätte man haben können. Und Ramosche sagt, praktisch wörtlich, das alles ist eine Sache, die sehr schwer zu sagen ist und zu erklären ist. Und er sagt auf sich, ich kann es behaupten, aber beweisen kann ich es nicht. Ich kann es vielleicht mit einzelnen Fakten nachspielen. Es gibt aber immer Ausnahmen und überall jede Menge Teruzim Ausreden, warum es so gekommen ist und nicht anders. Aber jeder, der sich in Emes damit beschäftigt, wird sehen, wie viel Schwierigkeiten aus der Verhaltensweise resultieren und wie viel Glück damit verbunden wäre, wenn er und sie sich so verhalten würden, wie der Rebbeinu Shloimeh es will und wie die Welt entsprechend erschaffen wurde. Das Amt des Außenministers, das ständige Involvement in die goyische Welt, ist auch für den Mann ein gewisses Unglück. So sagt Ramosche. Er trifft auf Schwierigkeiten, trifft auf Menschen, die einen schlechten Einfluss auf ihn haben. Er trifft auf Lügen und alles, was damit zu tun hat. Auf Nisjoines der stärksten Art, die nicht sein sollten. Aber es ist nun mal seine Aufgabe. Er muss diese Arbeit tun. Aber zu beneiden gibt es da eigentlich gar nichts. Schauen wir kurz auf den Mann. Nun, er kommt nach Hause nach einem Tag der Arbeit. Dann sollte es einen Ausgleich geben. Für ihn wie für die Frau. Der Rebbeinu Shloimeh hat dem Mann dafür die Familie gegeben und sein eigenes Haus. Nach einem Tag der Arbeit oder nach ein paar Tagen Arbeit kommt er nach Hause und trifft dort die Lichtigkeit, wie Ramosche sagt, die ein jüdisches Haus geben kann. Er trifft das Fundament, den Yesod, den ruhigen Winkel, dort, wo er mit Frau und Familie sein eigenes Leben leben kann und nicht das der Goyim, ohne Einwirkung der Außenwelt und ohne irgendwelche schlechten Einflüsse. Dort kann er das tun, was er wirklich will. Er hat Ruhe und Glück in der Familie. Das schafft einen Ausgleich und schafft einen Ausgleich auch für die Frau, für alle zusammen. Aber wie sieht es jetzt aus mit der Frau? Das ist ja das Thema, eines der Hauptthemen in diesem Schir. Sagt Ramosche, von dem, was ich bis jetzt gesagt habe, folgt, dass die Aufgabe der Frau quasi im Haus ist. Wenn ich aber sage, die Aufgabe der Frau ist im Haus, dann greift das viel zu kurz. Es liegt darin sehr viel mehr. Chazal geben dieser Stellung der Frau einen unendlich viel höheren Stellenwert. Sie ist das Zentrum und sie ist der Klal Yisrael. Sagen uns Chazal, als der Rebbeinu Shloimeh kam, um die Teure dem Klal Yisrael zu geben, und damit sind wir bei Kabbalas HaTeure, fragte er die Jiden, nu Jiden, muss herzig, wollt ihr die Teure haben? Und die Jiden haben geantwortet, ja, wir wollen Nase Venishma, wir wollen die Teure haben. Hat der Rebbeinu Shloimeh gesagt, das reicht mir nicht. Ich brauche Sicherheiten, ich brauche Garantien. Wer garantiert, dass ihr die Teure hält? Chazal ist bekannt, aber ein ganz spezieller Punkt, den möchte ich hier hervorheben. Haben die Jiden gesagt, nur, wir bringen Avrom, Yitzchok, Jakob, gute Ahnen, sagt Rebbeinu Shloimeh, nicht akzeptabel. Reicht nicht. Warum? Avrom hat gesagt, bei Moeda Kiroshenu. Er hat gezweifelt. Yitzchok? Nun, er hatte den Esav gern. Wer hat ihm das angetan? Jakob hat gesagt, Nistrodarki Mershem. Mein Weg ist verdeckt vor HaKadosh Baruch Hu. Ich verstehe die Handhoge von HaKadosh Baruch Hu nicht. Also auch er hatte Fragen. Und so wie es in Chazal scheint, gewissermaßen auf der Madrege der Oves unzulässige Fragen. Und HaKadosh Baruch Hu sagt, nein, sorry, geht nicht. Die brauchen selbst eine Garantie. Sagen die Jiden, wir bieten dir eine andere Garantie an. Wir haben doch unsere Neviim. Sollen die Neviim kommen und für uns garantieren? Sagt der Brünschlein, nicht akzeptabel. Die Neviim sind auch keine Garantie. Es gibt ein Posuk, dort steht, V'horoyim poshubi. Die Reuim, die Neviim, sie haben mich veruntreut, sie sind gegen mich vorgegangen. Also auch sie brauchen eine eigene Garantie, die kannst du nicht nehmen. Sind nicht akzeptabel für Arevus. Aber die Jiden wollen doch die Teure. Also versuchen sie weiter. Und die Jiden sagen dem Ribbono shel Olam, weißt du was? Unsere Kinder werden garantieren. Die Kinder, sagt Ribbono shel Olam, ja, okay, das ist akzeptabel. Und der Chazal wird in verschiedenen Stellen in unterschiedlicher Form gebracht. Es folgt ein ganzer Vikuach von HaKadosh Baruch Hu mit den Kindern im Mutterleib, wo er sich dazu verpflichtet, diese Garantie zu übernehmen. Und die Garantie, die hat Rachmono Litzlan Folgen. Die hat Folgen, die in Chazal beschrieben werden, die ich gar nicht aussprechen möchte. Was passiert, wenn wir unseren Teil nicht einhalten und den Nase Venishma nicht einhalten? Chas v'sholem, was passiert? Man geht zum Orev. Und der Eibischter fordert ein. Jetzt. Also, HaKadosh Baruch Hu akzeptiert die Kinder als Garanten. Wir wollen ein bisschen verstehen, was in diesem Dialog abgeht. In der ersten Linie sagen die Jiden, wir haben doch unsere Seides, unsere Eltern, die haben uns erzogen, wir haben eine wunderbare Erziehung, jüdische Erziehung, und wir haben die Schuyes von den Eltern, wir haben auch die Mides von den Eltern geerbt, also perfekt, jüdische Schule mit allem, was dazugehört. Sagt Ribbono shel Olam, das ist keine Garantie, und wie Rav Moshe sich ausgedrückt hat, auch sehr feine Oves sind leider keine Garantie, dass die Kinder gut sein werden. Und wieder umgekehrt, es gibt gute Kinder, wo man sie gar nicht erwarten würde. Und das ist vielleicht das Argument von Yitzchok, liebte den Esav. Ich weiß es nicht, das hat Rav Moshe nicht ausgeführt, aber er hat gesagt, wie gesagt, die gute Familie alleine, die bringt es nicht. Bringen die Jiden ein zweites Argument. Aber wir haben doch Rebbes, wir haben doch unsere Rabbonim, wir haben diejenigen, die uns Muster sagen, die vorne hinstehen und uns sagen, wo es lang geht. Sagt der Ribbono shel Olam, das reicht nicht. Warum? Weil der Novi selbst braucht eine Garantie. Was heißt das? Wenn der Novi auch zum erwachsenen Menschen spricht, der Novi, der beste Redner, was passiert dann? Man ist vielleicht für den Moment beeindruckt. Vielleicht für die nächste Woche, vielleicht hält es sogar 2 Wochen unter Umständen 3, aber vielleicht viel länger eher nicht. Also die Halbwertzeit von diesem Eindruck ist in der Regel sehr kurz. Und das geht weg und verblasst, verbleicht, und wir sind wieder zurück in der alten Routine, im tagtäglichen Leben, und haben schon wieder vergessen, was der Novi uns gesagt hat. Also die Jiden verstehen, das Geheimnis der Zukunft des Klal Israel, die Garantie, dass Teure beim Klal Israel bleibt, und zwar bis ganz am Schluss, für immer und ewig, bis wir den Tachlis erreicht haben, das sind die Kinder. Und zwar spricht man da nicht von den erwachsenen Kindern, sondern man spricht von den ganz Kleinen, wie der Posuk sagt, mit Pi Eulelim ve Joinkim Yisadete Ois, von den Eulelim, von den Joinkim, von den Säuglingen und von den Kindern, die noch im Mutterleib sind, Yisadete Ois, bei ihnen hast du das Ois, die Teuro, basiert, festgemacht. Die Zukunft, die garantiert, dass Teuro beim Klal Israel bleibt, liegt beim kleinen Kind. Also nicht nur beim Yeshivebocher, sondern effektiv beim ganz kleinen Kind. Dazu ein paar Mamore Chazal. Ein Chazal, wie Rav Moshe gesagt hat, die Frauen alle kennen diesen Chazal, die Männer auch. Chazal sagen uns, im Mutterleib, während der Schwangerschaft, lernt ein Malach mit dem Kind Kol HaTeure Kula. Er lernt mit ihm die ganze Teure. Das Kind sieht alles, und wie Chazal sich ausdrücken, Misoifu Eulam Azoifu, das wird einerseits geografisch bezogen, es sieht alles, und andererseits zeitlich, es sieht von Audemars Schön bis zum Erreichen des Tachles ganze Welt. Es sieht die ganze Entwicklung, es weiß alles. Was passiert im Moment, wo das Kind das Licht der Welt erblickt, wo das Kind zum ersten Mal atmet? Da gibt ihm der Malach einen Schlag auf das Gesicht und das Neugeborene vergisst alles. No, es ist auffallend, alle fragen die Frage. Was hat das Lernen überhaupt für einen Zweck? Wozu lernen wir, wenn wir doch alles vergessen? Es gibt verschiedene Teruzim. Ich mag mich erinnern, der Rosh Shiva hat einmal einen Teruz gesagt, wir sind Entdecker und nicht Erfinder. Wenn wir Teure nicht in uns hätten, und das geht genau in die gleiche Richtung, wie Ramosche es nachher ein bisschen anders ausgeführt hat. Wenn wir Teure nicht in uns hätten, könnten wir keine Teure lernen. Es geht nicht. Und Ramosche geht noch einen Schritt weiter. Wir müssen wissen, das Kind entwickelt sich im Mutterleib mit Teure. Teure ist genauso ein Ingredient von dieser ganzen Entwicklung, wie von mir aus die Nahrung von der Mutter, die das Kind aufnimmt, und alles andere, welches beim Kind zur Entwicklung beiträgt. Die Teure ist Teil der Entwicklung. Und wie Ramosche ausgeführt hat, von jedem Menschen auf diese Art und Weise. Es wächst mit Teure in Fleisch und Blut auf. Der ganze Körper von diesem Kind entwickelt sich und entfaltet sich in der Form, wie es passt für ein Leben mit Teure. Teure ist also der Bestandteil dieser Entwicklung. Nun, warum der Schlag aufs Gesicht? Warum muss er alles vergessen? Die Antwort, natürlich, wenn der Mensch auf diese Welt kommt, dann muss er nachher arbeiten, er muss hinausgehen, er vergisst gewissermaßen alles. Aber er muss wissen, in Fleisch und Blut liegt Teure. Also ich bin ein Stück Teure. Ich kann niemals hingehen und sagen, ja, diese Welt ist halt anders wie das, was wir hier lernen von Teure. Chas v'sholem, das ist Apikorses, das stimmt nicht. Wir sind nicht nur zugepasst zu Teure, wir sind eine Entwicklung von Teure und haben die Teure in uns. Sagt Ramosche wörtlich, der jüdische Mensch, und vielleicht nicht nur der jüdische, sondern auch der nicht-jüdische, aber wir sprechen hier ja nur wegen Jiden, der jüdische Mensch mit seinem innersten Innern ist verbunden mit Teure und ist glücklich mit Teure, und ohne Teure kann er nicht leben und kann nicht glücklich sein. Interessant ist, dass Chazal die Zeit im Mutterleib, die Zeit während der Schwangerschaft, als die schönste Zeit im Leben bezeichnen. Man hat Ner Doluk, man hat zu essen und zu trinken und man hat einen Malach, der mit einem Teure lernt. Etwas Besseres kann man sich gar nicht vorstellen. Und diese Welt draußen, das ist nachher der Sturm, der uns entgegenweht und mit dem wir irgendwie fertig werden müssen. Ja, selbstverständlich, ein Jid kann leben wie ein Goy. Er kann auf den Moment genießen, das können wir alle. Und er kann auch bis zu einem gewissen Maß kurzfristig damit zufrieden sein. Das kann jeder machen. Aber es macht ihn nicht glücklich, nachhaltig und speziell nicht den Jid, weil unsere Neshome hat an uns eine andere Anforderung. Dummerweise kommen die Konsequenzen erst später. Und nicht immer ist es klar, dass diese Konsequenzen darauf, das Leiden darauf zurückzuführen ist, auf ein Fehlverhalten. Und da hat Ramosche wörtlich gesagt, obwohl er im Moment gewisse Schwierigkeiten haben kann, vielleicht muss er auch ein wenig kämpfen, weil unser Leben nicht angepasst ist an ein Leben mit Teure. Das richtige Glück findet der Jid nur, wenn er halt mit Teure lebt. Wären alle Jiden ehrlich und wir würden nur zwischen ehrlichen Jiden leben und mit ehrlichen Jiden handeln, und eben unsere Counterparties wären selbstverständlich auch Jiden, dann kann es sein, dass es in unserem Leben leicht wäre, ein ehrlicher Jid zu sein. So haben wir Schwierigkeiten. So wie das Leben läuft, ist es nicht einfach. Man muss es irgendwie überwinden. Aber diese Überwindung bringt ihm Glück. Und Ramosche hat betont, erstaunlicherweise bringen diese Selbstüberwindungen auch im Moment eine Zufriedenheit. Denn ein Mensch täuscht sich. Normalerweise meint man, wenn man etwas will und nachgibt und tut, was der Jetzer will und die Hanoa hat, dann ist es gut. Wenn man sich beherrscht, dann fehlt diese Hanoa. Es ist aber gerade umgekehrt, wie Ramosche betont. Wenn man sich beherrscht, gibt das eine gewaltige Befriedigung, noch mehr, wie wenn man die Lust erfüllt hätte. Es gibt das Bewusstsein, ich bin nicht kein Schmatte. Man kann nicht machen mit mir, was man will. Ich kann Nein sagen. Ich habe den Keuch, Nein zu sagen. Und diese Beherrschung, so wie Rav Moshe sagt, ist ein Zeichen von Stärke. Man hat über sich selbst gesiegt. Und wie Rav Moshe ausführt, die Neshome von einem Jid fühlt das und ist glücklich. Und das fühlen wir auch, wenn unsere Neshome zufrieden ist, wenn unsere Neshome wirklich glücklich ist, dann fühlen wir das. Was ist die Konsequenz von all dem? Die Garantie für den Fortbestand des Klal Yisrael liegt bei den Kindern. Und die Kinder liegen in der Hand der Frau. Also liegt die Garantie für unsere gesamte Zukunft in den Händen der Frau. Das ist eigentlich diese Aufgabe, ohne die Frau geht gar nichts. Und das ist ein unglaublich wichtiger Yesod, den ich noch ein bisschen mehr ausführen möchte. Das Kind, also die Garantie, wächst mit der Mutter zusammen auf. Es wächst zu Beginn in der Mutter. Später beherrscht die Mutter die Entwicklung, wenn das Kind beginnt, ein Mensch zu werden. Die Mutter ist diejenige, die das Kind bildet und den Charakter des Kindes formt. Die Neshome des Kindes und die Fähigkeiten im ganzen Leben des Kindes, das alles liegt bei der Mutter, eben in den Händen der Frau. Mit anderen Worten, der Iker des Klal Yisrael ist die Zukunft. Die Zukunft des Klal Yisrael ist beim jüdischen Kind. Und das jüdische Kind, das Fundament von dem jüdischen Kind, liegt in den Händen der jüdischen Frau. Sagt Rav Moshe, in Chazal finden wir eine interessante Aussage. Jemand hat einmal eine Frage gestellt, einem Tanne, warum eigentlich die Frau diejenige ist, die schwanger wird und das Kind gebärt und nicht der Mann. Das mag grotesk tönen, Bemerkung in Klammern, Rav Moshe hat das damals nicht ausgeführt. In der Tierwelt gibt es mindestens zwei Tiere, bei denen der Mann die Schwangerschaft austrägt. Eines ist die Riesenwasserwanze und das andere ist das Seepferdchen. Das Seepferdchen, dort werden die Männchen schwanger und die tragen das aus. Es gibt alles. Enkel oder Stachel ist chemisch. Also hat man gefragt, warum nicht der Mann? Und Chazal sagen, Emschel Chomoschel. Wenn jemand etwas ganz Wertvolles hat, einen Schatz, wem gibt er ihn aufzubewahren? Und Chazal sagen, er gibt ihn jemandem, zu dem er das vollste Vertrauen hat. Genau das, unseren Schatz, unsere Zukunft, unsere Kinder, so steht in Chazal, hat der Ribbono shel Olam der Frau übergeben und nicht dem Mann, weil er zur Frau mehr Vertrauen hat wie zum Mann. Die Zukunft des Klal Yisrael, die Jugend des Klal Yisrael, der ganze Aufbau der Zukunft liegt in den Händen der Frau. Das hat der Ribbono shel Olam ihr anvertraut. Und das ist eigentlich die Aufgabe des Innenministers, die also wesentlich mehr ist, wie ein bisschen kochen und backen. Die Frau ist zugepasst zu dieser Aufgabe. Und sie hat auch die Aufgabe der Erziehung in den ersten Jahren, die man, wie Rav Moshe sehr stark betont, nicht vergeuden soll mit Bobbemeises erzählen und mit irgendwelchen Narrigkeiten mit den Kindern zu machen. Es ist die Zeit, wo man den Kindern die Liebe zu Teure bringen kann, die Liebe zum Emes, ein Geschmack im Lernen, den Emes wissen wollen und wie er sehr betont, den Drang zu verstehen, Dinge zu können und richtig zu erledigen. Das sagt er. Gleichzeitig soll dem Kind das Bewusstsein eingepflanzt werden, dass Fehler vermieden werden müssen. Fehler sind etwas Schlechtes. Fehler führen auf den falschen Weg. Und wenn ein Kind mit einer solchen Atmosphäre aufwächst, dann ist die Mutter glücklich und der Vater ist glücklich, weil das Kind gut gerät. Und genau das finden wir wiederum in Chazal. Rabbi Yochanan ben Zakkai hatte 5 Talmidim. Er hat diese 5 Talmidim genauestens charakterisiert. Wer hat welche Eigenschaft, die so hervorsticht, dass es die Eigenschaft ist von diesem Menschen? Und da gab es einen von seinen Talmidim, das war Rabbi Yeshua ben Hanania, Rabbi Yeshua. Rabbi Yeshua sagt uns, Rabbi Yochanan ben Zakkai, Ashrei Yoilad Toi. Wer war Rabbi Yeshua? Rabbi Yeshua war einer der absolut größten von seiner Generation. In Chazal wird eine Meise gebracht, dass man den Nossi Rabbi Gamliel absetzen wollte und nur deshalb Rabbi Yeshua nicht eingesetzt hatte, weil er in den Streit involviert war, der dazu geführt hatte. Aber von der Größe her, von den Fähigkeiten von Rabbi Yeshua, hätte man ihn ohne weiteres eingesetzt. Das war also Rabbi Yeshua, der Gigant. Und was ist seine Charakteristik? Asher Yoel Adetoy. Glücklich ist die Mutter, die ihn geboren hat. Und Chazal führen im Jerusalmi ein bisschen weiter aus. Rabbi Yossi ben Hokinas war einer der alten Chachomim jener Zeit und ein Signe Hador. Als er Rabbi Yeshua sah, rief er aus: Ich erinnere mich noch, als er ganz klein war, da hat seine Mutter seine Wiege in die Bote mit Roschim gefahren, damit seine Ohren teure hören. Meuredig, das Kind liegt in der Wiege, ein Säugling, der nicht erhört, hört schon, aber nicht versteht und die Heure nichts bewusst aufnimmt. Und trotzdem scheint von Chazal, wenn ein solches Kind im Beis Medrash liegt oder zu Hause teure hört, dann hat das einen Einfluss auf seine Zukunft und auf seinen Werdegang. Dann müsste doch eigentlich wer der Glückliche sein? Rabbi Yeshua hat gehabt eine gute Mama, sie hat vorgesorgt, sie hat ihn erzogen, sie hat ihn dazu gebracht, dass ein Gordel teure wird. Was steht aber in Chazal? Die Mutter ist die Glückliche. Glückliche, Aschrei Yoladetoi, die, die ihn geboren hat, sie ist die Glückliche, sagt Ramoische, denn in Wirklichkeit gibt es kein größeres Glück, wie ein richtiges, ehrliches, vollkommenes Kind zu haben, vorbereitet für diese und für die kommende Welt. Es gibt kein größeres Glück als gelungene Kinder. Wenn jemand wirklich glücklich sein will, dann geht das nur mit der Erziehung der Kinder alpi teure, bederecha teure. Und genau das sehen wir in einem weiteren Beispiel. Im Pasuk steht: Moshe ve Aaron bekoyanov u Shmuel bekoyre eishemoy. Moshe und Aaron mit all den Kohanim, also Aaron mit all seinen Kohanim auf der einen Seite und Shmuel bekoyre eishemoy mit denen, die seinen Namen rufen oder die seinen Namen tragen, das heißt, die mit seinem Namen gerufen werden. Chazal lernen von diesem Posuk, weil es so gegeneinander steht, Moshe waren Bechornov und Shmuel Bechoreshmoi, dass Shmuel ist Shokul keneget Moshe waren. In bestimmten Dingen, in bestimmter Beziehung wiegt Shmuel Moshe und Aaron auf. Also wer war Shmuel? Ein Gigant. Er war gewaltig. Und auf diesen Shmuel erzählen uns Chazal eine Meise. Was ist der Pshat Bekoire Eishemoi? Wir wissen, Moshe waren Bechornov, das haben wir jetzt gelernt. Aber was heißt Bekoire Eishemoi? Gibt es einen interessanten Mama Chazal? 40 Jahre vor der Geburt von Shmuel Hanovi kam vom Kodesh HaKodoshim eine Stimme heraus, die sagte, es wird ein Kind geboren werden, dessen Name Shmuel sein wird. Und dieser Shmuel wird ein Mannig, ein Novi im Klal Israel. Nun, man muss wissen, ein Novi wächst nicht auf der Straße. Ein Novi muss vorbereitet sein. Es gab damals Schulen, wie man einen Novi, wie man ein Kind, einen Menschen, einen Bocher erziehen konnte, ein Novi zu werden. Das war eine Ausbildung, ein Lernen, ein vertieftes Lernen. Man musste bereit sein dazu. Der Weg zum Novi braucht eine lange Vorbereitung. Es muss sich entwickeln und entfalten von Kindheit an. Nun, welche jüdische Mutter will nicht, dass ihr Kind ein Gordel oder gar ein Novi wird? Als man hörte, dass da eine Chance für ein solch spezielles Kind besteht, weil eben ein Kind geboren werden wird, das Shmuel heißt und ein Mannig in Klal Israel sein wird, da wollte jede Mutter, dass dies ihr Kind ist. Und jede Mutter hatte eine Chance. Jede Mutter hat gedacht, warum soll es nicht mein Kind sein? Ich weiß ja nicht. Hat ein anderes Kind mehr Chancen als meines? Die Familie spielt offensichtlich nicht eine primäre Rolle, sondern nur die Entwicklung des Kindes. Nur, so wie wir sehen, wie es in der Welt geht, Es geht nicht mit menschlichen Cheshbonis. Also hat jedes Kind eine Chance. Und bei jedem, bei jeder Familie kann das größte Kind geboren werden. Deshalb, versteht sich, hat jede Mama ihr Kind mal in erster Linie Schmuel genannt und auf das Kind aufgepasst, richtig erzogen, gefördert im Lernen, Ehrlichkeit beigebracht, Mides, alles was dazugehört, dass ein Mensch vorbereitet sein könnte, ein Novi zu sein. Mein Kind kommt in Frage als Novi. Nun, mit diesem Schmuel Hanovi gab es nicht nur einen Schmuel. Da gab es, wie Rav Moshe sagte, Tausende und Abertausende Schmuels, die alle erzogen waren in dem Sinn, im besten Sinn, wie Schmuel und hätten vielleicht Schmuel sein können. Fakt ist, es ist am Schluss nur einer. Aber die Erziehung, die Mides, die Teure, die alle anderen haben, die ist nicht verloren. Und deshalb sagt der Posuk, Moshe Aaron Bekoyanov und Schmuel Bekoyre Eishmoy. Schmuel kommt mit allen, die seinen Namen tragen, denn die alle haben etwas gemeinsam mit Schmuel. Sie haben eine wunderbare Erziehung und sind ausgerichtet darauf, Teure zu können und Neviim zu werden. Er war nicht alleine, er war zusammen mit allen Koyre Eishmoy. Aber was zeigt es? Es zeigt, dass jede Mutter, wenn sie die Möglichkeit hat und weiß, dass ihr Kind ein Novi sein könnte, dann wird sie alles unternehmen, um dieses Ziel zu erreichen. Dieser Jesod liegt in der Hand der Mutter. Führt Rav Moshe aus. Leider leben wir heute in einer Welt, wo die Frau unter gewissen Umständen mitarbeiten muss. Sie muss dem Mann mithelfen, sie muss Kontakt haben mit anderen Menschen, mit der Welt. Das ist in Wirklichkeit nicht ihre Aufgabe. Der Zustand im Goles ist nun mal ebenso. Doch es darf nie auf die Erfüllung der wirklichen Aufgabe verzichtet werden. Denn was für einen Sinn hat es, wenn ich gewisse Nebenpflichten erfülle und die Hauptaufgabe vernachlässige? Rav Moshe hat sogar den Ausdruck gebraucht, das ganze Leben hat keinen Wert. Wenn ich die Hauptaufgabe vernachlässige, ist mein ganzes Leben überflüssig. So hat sich Rav Moshe wörtlich ausgedrückt. Eine Frau kann ohne weiteres andere Dinge tun. Sie kann ihrem Mann behilflich sein in seinen Schwierigkeiten mit Panosse, die er im Leben hat. Sie kann es tun und es ist im Rahmen der Umständen sehr gut. Aber nie auf das Konto der Familie. Die Familie darf darunter nicht leiden. Und falls die Familie leidet darunter, sollte der Mann und hauptsächlich die Mutter verstehen, dass es sich lohnt zu verzichten. Auch das wörtliches Zitat. Es lohnt sich, sich zu mattern, wie Rav Moshe sich ausgedrückt hat, gewisse Schwierigkeiten auf sich zu nehmen. Hauptsache, die Familie muss ganz bleiben. Und damit kommen wir eigentlich schon so fast zum Schluss. Beacharis hayomim v'shavto ad Hashem elokecho, führt Rav Moshe aus. Jeder von uns weiß und ist im tiefen Herzen davon überzeugt, dass die Zeit nicht mehr weit ist, wenn der Ribbono Shel Olam dem Klal Yisrael helfen wird. Leider sind schon wieder 40 Jahre vergangen, seit Rav Moshe dieses Statement gemacht hat. Alle Ereignisse deuten darauf hin. Nicht nur die Jiden sehen das, auch die Goyim sehen das. Die ganze Angst in der Welt, die ja heute noch viel ärger ist, wie vor 40 Jahren. Der allgemeine Pachat, man weiß nicht, wer mit wem sich als nächstes anlegt und wer vielleicht irgendwo, Rachmana Litzlan, einen Terroranschlag verübt. Man weiß gar nichts. Es kann überall zutreffen, weil auch die Goyim spüren, dass eine Entwicklung im Gang ist, die zu dem Tachlis führt, den der Ribbono Shel Olam dem Klal Yisrael versprochen hat. Eben, mi teufels hamalchus acharenu. Die Zeit, die kommt. Wir sind nahe an dieser Zeit. Aber es ist ein Irrtum zu meinen, dass Moschiach kommen wird und dann, dass dann die Arbeit beginnt und man dann erst die Zeit sich nehmen kann, ein ehrlicher Jid zu werden. Wenn Moschiach diese Arbeit machen würde, dann hätte er schon vor 3000 Jahren kommen können. Dann muss er nicht warten. Waren unsere Großeltern ärger wie wir? Sie waren besser wie wir, wie Rav Moshe sagt. Im Fuß von ihrem Messias Nefesh haben wir heute erleichterte Umstände. Es ist heute wesentlich leichter, ein Jid zu sein, wie es war von mir aus vor nur schon 200 Jahren, 300 Jahren, 400 Jahren, wo immer diese schrecklichen Ereignisse überall in Europa waren. Es ist heute leichter. In ihrem Schuss. Also warum kommt Moschiach nicht? Die Antwort ist, Der Ribbono shel Olam hat dem Klal Yisrael versprochen. Und im Rambam wird es als Halocha gepasst. Der Klal Yisrael wird zurückkehren bei Acharis Hayomim. Beschafto, ad Hashem, beacharis Hayomim, beschafto. Am Ende des Golus wirst du zurückkehren und nicht am Anfang der Geula. Am Ende des Golus und nicht am Anfang der Geula. Bevor Moschiach kommt, wird der Klal Yisrael die Aufgabe auf sich nehmen, den Rotzen Abeure zu erfüllen. Sagt Rav Moshe, wir werden diese Arbeit sicher nicht fertig machen können. Geht nicht. Aber wir können den Yesod, das Fundament legen, so dass die Zukunft gesichert ist, so dass die Garantie für die Zukunft des Klal Yisraels gegeben ist. Und wenn wir diese Voraussetzungen schaffen, dann kann Moschiach bereits kommen. Das reicht. Sobald die Garantie für die Zukunft da ist, kann die Zukunft schon stattfinden. Sagt Rav Moshe, es gibt viele Dinge, die sind sehr schwer zu erklären. Man kann sie fast nicht rüberbringen. Und er sagt, ich weiß nicht, ob eine jüdische Mutter mit ihrer ganzen Größe weiß, was für ein Glück sie hat und was für einen Schatz sie in ihren Händen hält. Ob sie weiß, was ein jüdisches Kind ist und dass es an ihr liegt, von dem Kind einen glücklichen Menschen, einen glücklichen Jid zu machen. Ein Jid, wie ihn der Ribbono shel Olam will, der am Ende glücklich ist und sie ebenfalls glücklich macht. Oder ob sie einfach einen Menschen in dieser Welt fabrizieren will. Sagt Rav Moshe, ich weiß nicht, ob eine Mutter das weiß. Aber ich bin sicher, sie kann es wissen. Sie kann es herausfinden. Es gibt heute, so betont Rav Moshe, es gibt Shiurim, es gibt Sforim, es gibt Möglichkeiten, wie man sich vertiefen kann. Masius von Gdoile Israel, Tanoim, Amoroim, Chachomim. Wir haben heute viel, viel mehr Möglichkeiten, an dieses Wissen heranzukommen. Eine jüdische Mutter muss wissen, dass die Zukunft des Klal Israel in ihren Händen liegt. Es kann nicht sein, 1000 andere Mütter, bei denen liegt die Zukunft und bei mir nicht. Das kann nicht sein. Wenn die Zukunft des Klal Israel im jüdischen Kind liegt, dann liegt sie in der Hand von jeder jüdischen Mutter, ohne Ausnahme. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, auf den wir heraus wollten. Es ist schwierig. Die Mutter hat eine schwere Aufgabe. Es ist nicht leicht, dem Kind beizubringen, Broches zu machen, Kriyashma zu leinen, Nägelwasser zu waschen, den ganzen Tag dahinter sein. Sie könnte das delegieren an eine Kita und sich mit viel interessanteren Dingen beschäftigen. Aber so wie wir ausgeführt haben, wäre das ein schlechter Deal. Denn sie würde damit eigentlich auf ihre Hauptaufgabe, auf den Tachlis, auf den Klal Yisrael verzichten und irgendetwas Temporäres machen. Wie glücklich ist der Mensch, wenn nachher die Entwicklung ihm zeigt, dass das, was er für die Zukunft vorbereitet hat und die Arbeit, wirklich bestätigt, dass es richtig war. Das ist ein gewaltiges Glück. Und damit kommen wir zum Schluss. Im Pasuk steht, wir sagen im Pasuk am Simchas Teure, Oma ba yomahu, hine elokeinu zeh kivinu loy v'yoshienu, zeh Hashem kivinu loy, nogilo v'nismecho bishuosoy. An dem Tag, an dem Moschiach kommt und dem Klal Yisrael geholfen wird, dann wird der Klal Yisrael sagen, oh, hin elokeinu zeh, das ist der Ribbono shel Olam, unser Ribbono shel Olam, auf den wir gehofft haben in diesem langen Golus, dass er uns helfen wird. Wir haben aber nichts gesehen. Wir haben keine Yeshua gesehen. Die Yeshua war weit weg. Wir hatten nur ausschließlich die Hoffnung. Jahrtausende hat sich der Klal Yisrael geopfert für Teure und Mitzvahs. Und wir haben euch schon ausführt, jeder strengt sich an. Einer mehr, einer weniger. Jeder Einzelne hat etwas geopfert für Jüdischkeit. Es gibt keine Ausnahme. Warum hat er es geopfert? Warum hält er sich daran? In der Hoffnung, dass der Ribbono shel Olam vorhanden ist. Und jetzt kommt Moschiach. Und jetzt sieht der Klal Yisrael und er sagt, Hine Elokeinu zeh kivinu loy v'yoshienu. Das ist der Ribbono shel Olam, auf den wir gehofft haben, dass er uns helfen wird. Und wenn der Tag kommt, dann wird der Klal Yisrael sagen, zeh Hashem kivinu loy. Das ist wirklich der Ribbono shel Olam, auf den wir gehofft haben. Nogilo v'nismecho b'shuosai. Es ist Zeit, dass wir uns freuen mit seiner Jeschua. Und wir haben euch gesagt, wie schon gesagt, die Freude ist nicht erst, wenn Moschiach kommen wird. Im tagtäglichen Leben, wenn eine jüdische Frau, ein jüdischer Mann, kein Unterschied, wenn er lebt und seine Aufgabe erfüllt, das Erfüllen der Aufgabe, auch wenn er für seine Aufgaben opfert, manchmal ist es schwer, das macht glücklich, und zwar in jedem Moment. Er ist im Moment zufrieden, weil er schon im Moment die Hoffnung sieht, die in Zukunft in Erfüllung gehen wird. Wir stehen jetzt vor Kabbalas Teure. Wir stehen wieder, wie damals, vor dem Rebbeinu-Schleim. Wir wollen Naaseh v'nishma sagen. Und der Rebbeinu-Schleim verlangt eine Garantie. Und wir kennen das Spiel schon. Die Oves helfen nicht. Die Neviim helfen nicht. Das Einzige, was hilft, sind die Kinder. Es ist die Familie. Es ist das, was wir als Garantie angeben können. Und jetzt ist die Frage. Sind wir bereit für diese Garantie? Wenn wir jetzt Ja sagen können, dann wird der Rebbeinu Shloimeh uns sicher helfen, eine wirkliche Kabbalas HaTorah zu machen. Vielleicht sind wir dann bereit und Moschiach kann kommen. B'Mehera B'Yameinu Amen.